Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Kavums.
Kavums? Das ist so ein Baby, wenn so ein Baby. Kavums.
Oh, mein Kind hat wieder Kavums. Kavums Masernrücken.
So, herzlich willkommen zum Watchlist. Wir sind Mona und Marcel. Auch bekannt als
Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Ja. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von dem Geruch von Turnmatten. Zerbrochene Kinderseelen.
Wirklich, oder? Man hat den auch wieder direkt in der Nase. Das ist einfach nicht schön.
Aber ja, auch beim Fitness gibt's den.
Ja, ganz schlimm.
Die haben so Yogamatten, wo die Muttis drauf schwitzen.
Ja, ich bin ja mal, deswegen habe ich immer meine eigenen Sachen, auch wenn ich nur ein einziges Mal hingehe, aber dafür habe ich mir die Yogamatte 3000 geholt. Wirklich.
Zu Hause, ich nehme doch meine Yogamatte nicht mit.
Ich nehme das mit.
Ich habe so eine richtig dicke von Karstadt Sport. Na. Hashtag wegen Markennennung. Ja, so eine, die dünne, so Isomatte, das brauche ich nicht. Ich brauche so eine dicke, weil ich bin sehr knochig.
Ja, ja.
Und wenn ich mich dann auf dem Boden bewege, mache ich sonst nämlich so Dellen in die Zielen.
Ja, das ist nicht schön, das wollen wir nicht. Die guten Holzdielen, das dürfen wir fein nicht. So, hier geht es weder um Holzdielen, noch Sport, noch Gewalt, sondern eigentlich um Serien, die wir gucken, eigentlich Marcel mehr, weil du auch synchronisierst und der Serienjunkie unter uns bist.
Ja, und du liebst eher Crack und Heroin.
So.
Jeder, was er mag. Das finde ich schön.
So, jetzt zur neuen Serie. Was hast du geguckt? Komm, wir sind viel zu lustig für diese Serie.
Unbelievable. Aha. Haben wir geguckt, was unglaubhaft auf Deutsch heißt. Nein, es heißt unbelievable. In diesem Fall heißt es unglaubwürdig. So, weil als freistehendes Adjektiv heißt es in dem Fall unglaubwürdig. Und wenn weitergehen würde, hieß es dann unglaublich. Aber jetzt, unbelievable. Stell dir vor, also jetzt nicht du, Mona, sondern generell als Mensch, du, der angesprochen wird. Stell dir vor, du wirst vergewaltigt und keiner glaubt dir.
Mhm.
Das ist keine witzige Vorstellung, aber der Inhalt der True Crime Produktion, was wir können True Crime.
Natürlich.
Wir haben hier auch den Heiratsbetrüger.
Am Bauch schon aufgeregt.
Dirty John. So. Das ist wieder True Crime. Wir sind hier Watchlist Special Edition True Crime. Und diese Serie basiert auf dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Artikel an Unbelievable Story of Rape aus dem Jahre 2015 der Journalisten T. Christian Miller und Ken Armstrong über eine Vergewaltigungsserie, also jetzt nicht im Fernsehen, sondern eine Reihe von hintereinander, in den Bundesstaaten Washington und Colorado. Und wir haben heute keinen Trailer, weil es gibt nur einen englischfarbigen, wollte ich sagen.
Englischfarbigen Trailer, ist richtig. Obwohl German Trailer, Netflix, aber es ist trotzdem englisch.
Du hast ihn angeguckt.
Ich habe ihn mir angeguckt. Es waren Untertitel dabei, Gott sei Dank.
Oh Gott sei Dank.
Ich habe gar nichts verstanden.
Wer Monas Interviews gesehen hat auf Englisch, der weiß, Mona braucht schon Unit
1.
It's amazing.
Green Line Unit A1.
Das macht sie sehr gut. Fast so gut wie Geräusche. So, das macht sie wirklich gut. Guck mal. Zurück zu mir. Bei Unbelievable steht eine Vergewaltigung im Mittelpunkt. Jetzt nicht so das witzigste Thema, aber die Serie ist der Hammer, deswegen sprechen wir drüber. Und welche Folgen diese für die betreffende Frau hat, wie schwierig die Ermittlungen sind und welche Strukturen die Ermittlungen zusätzlich erschweren.
Mhm.
Das ist jetzt in den USA anders als hier, aber trotzdem, die Strukturen sind super schwierig. Und wie viel, ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, wie wenig Raum dem Täter eingeräumt wird und wie viel den Opfern. Darum handelt diese Serie, weil von dem Täter erfahren wir gar nicht so viel, aber die Opfer stehen im Mittelpunkt, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil normalerweise haben wir so die Jagd nach dem Serienkiller,
stimmt,
die wird erzählt. Und das hier ist aber mindestens genauso spannend. Die Handlung beruht auf der wahren Geschichte einer jungen Frau namens Marie Adler. Die hatte eine schwierige Kindheit. Sie wuchs bei vielen verschiedenen Pflegefamilien auf und sie zeigt eine Vergewaltigung an.
Mhm.
Und der erste Satz, den man überhaupt hört von Marie Adler, die wird gespielt von Caitlin Dever. Die kannte ich vorher nicht, aber die ist Hammer. Die ist einfach Bombe besetzt.
Mhm.
Caitlin Dever spielt Marie Adler. Und der erste Satz, der überhaupt zu hören ist in der Serie von ihr, ist nur: Ich wurde vergewaltigt. Und wir sehen, beziehungsweise glauben zu sehen, weil wir nicht genau wissen, ist das, weil wir das in ihrer Erinnerung sehen. Ein maskierter Mann steigt nachts in ihre Wohnung ein und ja, bricht bei ihr ein, hat sie gefesselt, geknebelt und vergewaltigt. Das okay. ist das, was sie sagt. Das Problem ist, man findet halt kaum Spuren in dieser Wohnung und keine Einbruchsspuren, eigentlich keine verwertbare DNA.
Okay.
Es sieht nichts danach aus, dass wirklich jemand in der Wohnung war. Aber sie behauptet, das ist so, behauptet, sage ich jetzt, weil wir bisher keine Beweise haben in der ersten Zeit. Und die Ermittler sind super skeptisch. Was total irritierend für den Zuschauer ist. Weil wir ja eine Frau sehen, der es nicht gut geht. Und dann kommen die Ermittler und sagen, naja, also sind Sie sicher? Und das ist so ganz, fühlt sich ganz falsch an. Was es aber ja muss. Die glauben ihr nicht so recht. Was passiert ist, erzählt sie kurz nach der Tat den Polizisten vor Ort. Ich wusste das jetzt auch nicht.
Okay.
Kurz vor Ort, später nochmal in der Polizeistation und daraufhin noch einem weiteren bei der weiteren Befragung einen Tag später oder zwei Tage später. Und die Polizisten sind alle Männer und danach, also direkt danach, als sie die Polizei gerufen hat, muss sie ins Krankenhaus und sich einer mehrstündigen Untersuchung unterziehen. Und da sehen wir, wie es funktionieren würde, wenn dir was angetan wird und du das anzeigen musst. Wie lange das dauert, bis man dich wieder in Ruhe lässt. Du hast also gerade im schlimmsten Fall wirklich Stunden der Pein hinter dir und dann musst du das noch detailliert einem Polizisten erklären, obwohl du ja unter Schock stehst. Dann musst du es nochmal einem anderen Polizisten erklären, weil im Zweifel der Erste noch gar nicht mit dem Zweiten gesprochen hat. Dann musst du diese Untersuchung noch hinter dich bringen und das ist wirklich, da werden Abstriche gemacht, da werden Wunden vermessen, da werden Fotos natürlich gemacht von dir an den Stellen, wo es passiert ist. Das ist, war das, das ist echt schwierig.
Das habe ich auch schon hier bei meiner Lieblings Grey's Anatomy, aber da war das auch einmal ganz dolle und dann wird man zwar irgendwie wohl immer gefragt, also ob man eine Pause braucht und ob man das jetzt abbrechen will, so nach jedem weiteren Schritt, aber also das ist ja dann auch schon wurscht, ne? Und das ist wirklich richtig, richtig und du musst dich sofort wieder nackt machen und entblößen, obwohl du gerade in dem entblößten Zustand wahrscheinlich ever bist und es ist wohl richtig schlimm.
Ich glaube, das ist mindestens genauso prägend wie das Ereignis vorher. Und das ist in den meisten Fällen nur Frauen reserviert, dieses Erlebnis und nicht unbedingt Männern. Dann kommt aber das, was ich nicht habe kommen sehen. Unter Druck der Polizisten nimmt sie die Aussage zurück und behauptet, sie hätte sich das Verbrechen nur ausgedacht. Und dann wird sie im Laufe der Serie wegen Falschaussage angeklagt. Mehr spoil ich jetzt nicht.
Okay.
Und schon die ersten 30 Minuten von dieser achteiligen Serie sind echt schwer aushaltbar. Aber schwer aushaltbar im Sinne von nicht, weil die schlecht gemacht ist, sondern die Thematik ist halt super hart. So wie ihr das jetzt draußen auch merkt. Bis jetzt war es nicht so lustig, wie ich das beschrieben habe. Das ist echt super, super hart. Und ich finde, das ist totales Pflichtfernsehen für all diejenigen, die halt nach der MeToo-Debatte den betroffenen Frauen ständig vorgeworfen haben. Wieso habt ihr die Vergewaltigung denn damals nicht angezeigt? Wieso? Weil es halt ein unfassbar hartes Prozedere ist für die Frauen, die gerade halt diese traumatische Erfahrung gemacht haben und weil halt einfach nicht die Kraft da ist. Mal ganz ehrlich, wenn dir das gerade passiert ist, willst du dich nicht noch auseinander nehmen lassen von allen und die Zweifel in den Raum stellen. Weil wenn du sagst, ich wurde vergewaltigt, gibt's dann immer einen, der sagt, wirklich? Und ich glaube, dieses wirklich hältst du in dem Moment nicht aus. Boah, das ist wirklich krass. Also und du musst halt das Erlebte immer und immer wieder durchleben. Und weil die Angst, dass man die nicht glaubt, ist auch groß. Und jetzt kommt's. In der Serie fällt einmal das, was mir schon eine Freundin gesagt hat, bei Vergewaltigung ist die einzige, das ist das einzige Verbrechen, wo du als Opfer beweisen musst, dass du nicht lügst. Bei allen anderen Verbrechen, da guckt jemand rein. Bei allen anderen Verbrechen wirft dir auch keiner vor, dass du was falsch gemacht hast. Wenn du dein Auto irgendwo abstellst und das wird geklaut, sagt die Polizistin, also in der Gegend hätte ich aber also auch nicht geparkt. Und das ist, das ist echt hart. Und ist es halt ein Thema, was den Mann an sich jetzt nicht generell so betrifft, weil es sind, glaube ich, keine Herrscharen von Matrosen? Das sind die Momente, die wir vielleicht rausstellen. Marodierend. Keine Heerscharen von marodierenden Männern.
Matrosen,
genau. Ziehen durch die Straßen und vergewaltigen Männer. Sondern das passiert ausschließlich Frauen. So gut wie. Also in 95% der Fälle sind es halt Frauen.
Wobei ich glaube, dass Männer wahrscheinlich noch weniger sagen, dass es passiert ist.
Ja, wegen der Scham. Die sind dann einfach extrem wütend und fangen an, alles um sich herum zu verprügeln. Ja, also das ist halt einfach schwierig, dass dir überhaupt jemand glaubt.
Ja.
Und so ist es halt im Fall von Marie Adler. Die setzen so viel, säen so viel Zweifel in ihren Kopf, dass sie die Aussage zurücknimmt. Und der Zuschauer weiß auch nicht, ob es stimmt oder nicht.
Geil.
Weil wir bisher nicht genau, wir sehen halt so Fetzen aus ihrer Erinnerung, aber da denken wir, aber wenn ihr das, wir haben doch gesehen, dass er reinkam, aber wenn da keine Spuren sind, hat sie sich das dann ausgedacht. Ja. Und das ist wirklich gut. Und nicht nur die Ermittler, sondern auch die ehemalige Pflegemutter von ihr ist da sehr misstrauisch, was ich echt hart finde, dass die dann schon zu den Ermittlern sagen, ich weiß auch nicht, wenn sie nichts finden. Und das ist ein generelles Klima des Misstrauens. Mhm. Sie nimmt die Anzeige zurück und dann wird sie halt von allen Seiten als Lügnerin attackiert, aus ihrem Freundeskreis ausgeschlossen, weil die natürlich erst ihr beigestanden sind und dann fühlen die sich betrogen, weil sie gelogen hat für Aufmerksamkeit, wie die das empfinden. Und dann wird sie auch noch in den sozialen Medien gemobbt. Irgendwann kriegt die Presse das spitz, dass in diesem Komplex, die wohnt in so einem Komplex betreuter Jugendlicher. So habe ich das irgendwie verstanden, in so einem Project. Also die hat eine eigene Wohnung, aber da gibt's wie so ein Pförtnerhaus, wo man dann so immer sich melden muss bis spätestens so und so viel Uhr. Und die haben regelmäßige Treffen. Mhm. Ich glaube, weil die einfach eine schwierige Kindheit hatte, ist so, dass die Starthilfe und die darf keinen Alkohol trinken und so. Das kommt im Laufe der Serie raus. Aus, dass die halt in so einem betreuten Wohnen lebt, aber relativ selbstständig.
Okay.
Und die sie ja sozusagen auffangen sollen, wenden sich total von ihr ab. Und die Presse steht manchmal dann vor der Tür und schließlich steht sie halt vor Gericht. Das ist echt super hart, das Ganze zu ertragen. Und jetzt kommt's. 2 Jahre später wurden dann in verschiedenen Polizeibezirken und Bundesstaaten 5 weitere Frauen überfallen und vergewaltigt. Das wird uns dann so häppchenweise erfahren wir das. Und bei den Ermittlungen in einem dieser Fälle erfährt die Kommissarin Karen Duval, gespielt von Merritt Weaver, kannte ich vorher auch nicht, die erfährt zufällig von einem ähnlichen Fall ein paar Orte weiter, in einem anderen County. Ich weiß nicht, wie man das nennt, in Deutschland wäre es ein Bezirk oder irgendwie ein Kreis oder so. Ja. Und zusammen mit Grace Rasmussen, die wird gespielt von Toni Collette, Hammer gespielt. Die ist so eine knallharte Polizistin aus dem Nachbarbezirk. Fahndet sie erst auf eigene Faust, also nur die beiden, die tun sich zusammen, weil die eine arbeitet mit dem Mann der anderen zusammen.
Also das
ist sozusagen über, glaube ich, über die Bundesgrenze hinaus, sozusagen fährst du auch nur 20 Minuten und dann bist du in einem anderen Staat und da arbeitet die mit ihrem Mann und beim Abendessen kommt irgendwie raus,
dann so raus.
Wir hatten so einen ähnlichen Fall.
Krass,
witzig.
Ne, wie es immer so ist.
Und dann geht die dahin, die tun sich dann zusammen und später kommt dann eine Sondereinheit. Also die bilden dann eine Sondereinheit, weil sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und das ist dann spannend. Das Vorgehen des Vergewaltigers erinnert halt total an den Fall von Marie, was uns als Zuschauer, also mich jetzt dazu bringt, mehrere Folgen lang zu hoffen, dass es halt denen auch auffällt. Aber die kennen ja Marie nicht, die wissen das ja nicht. Und irgendwann denke ich, es kann doch nicht sein, dass, also du willst den Fernseher anschreien, aber es kann doch nicht sein, weil sie hat doch gelogen vor 2 Jahren, wurde sie doch, hat man gesagt, nee, was die gesagt hat, stimmt nicht, die ist es zurückgenommen und jetzt passiert es anderen Frauen genauso. Es wäre doch eher andersrum logisch, dass wo was passiert und du dann sagst, mir ist das auch passiert. Und man zweifelt dann total dran, ob man das jetzt, auf wessen Seite man so steht, moralisch, was ich immer gut finde, wenn du bei einer Serie nicht schwarz und weiß hast.
Ja.
Und wir fragen uns dann, oh Gott, wurde die arme Frau völlig grundlos durch den Dreck gezogen? Und sobald die 2 Polizistinnen auftauchen, wird es so ein bisschen leichter im Sinne von, es gibt so Hoffnung. Das sind halt so die Sheriffs im Ort und die nehmen das dann so unter ihre Fittiche. Und eigentlich sind das hier so 2 Serien, finde ich. Also in der einen wird uns gezeigt, was Marie passiert. Wir lernen die kennen, wie sie halt direkt nach der Tat total verstört und verängstigt auf dem Boden in ihrer kleinen Wohnung sitzt und verfolgen dann ihr Leben von da an. Alles an Scheiße, was ihr danach passiert, erfahren wir auch oft durch Gespräche mit ihren 2 verschiedenen Pflegefamilien, die sie hatte. Und wie sie sich verhält, wie diese Zweifel aufkommen, wie sie die Aussage widerruft, wie das Umfeld reagiert und wie sie halt leidet und die die Familie und die Freunde unterschiedlich darauf reagieren. Das erfahren wir. Und auf der anderen Seite sehen wir halt die 2 Polizistinnen, wie die sich zusammentun, Spuren aufnehmen und richtig beharrlich ermitteln. Die sind so, die sind so genau und die sagen, nee, das stimmt was nicht. Wir fragen nochmal nach und die machen ins Klein-Klein, recherchieren die und sprechen mit allen Opfern, die wir
Frauen
lernen wir nacheinander miteinander kennen. Ja. Die ganzen Opfer, die super unterschiedlich sind. Eine alte Frau, eine schwarze Frau mittleren Alters, eine andere junge Frau. Krass. So. Und wir sehen auch, wie die alle unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Das ist, also wie die danach ihr Leben verändern auch. Ja. Und die zwei Polizistinnen sind der Hammer. Die sind der Dreh- und Angelpunkt neben Marie, weil die verstehen sich erst nicht so geil, also so gut. Ja. Aber die Dynamik von denen ist gut, weil cool. die sind unterschiedlich. Die eine ist total tough und die andere ist eher so wie eine Mutter, aber auch so fürsorglich. Ja. Und beide Serien, wenn man so will, dass es beide Serien sind, die sind top geschrieben, glaubwürdig gespielt und passen nebeneinander und später auch zueinander. Dann begreift man, dass die so ineinander gehören. Weil am Anfang war ich auch irritiert. Denn die tauchen erst auf Ende... Ich glaube, Toni Collette taucht erst auf in der zweiten Folge, Ende der zweiten Folge. Aber sie ist ja die Hauptdarstellerin.
Ja,
das ist, das ist krass gemacht. Die Serie ist so spannend. Das ist wirklich, da explodiert nichts, aber und da wird jetzt nicht rumgeschossen, aber die ist so spannend gemacht. Und in der Ermittlungsgeschichte von den beiden schwingt halt immer mit, was bei Marie dann falsch gelaufen ist, weil die beiden Ermittlerinnen, Karen und Grace, da sind so viel R's drin, nehmen halt die Opfer ernst, gehen super einfühlsam mit denen um, vermutlich, weil sie halt auch Frauen sind.
Ja, natürlich.
Die können sich da halt reinversetzen.
Ja.
Die verfolgen halt jede Spur und bleiben halt dran. Gut. Die sind so penetrant.
Ja.
Das finde ich geil.
Ja, die haben dann auch die Intuition wahrscheinlich, wie halt Frauen so sind und dann geht es halt so seine Dinge.
Ja, aber die sind halt, es gibt halt auch so leise Töne in der Serie, die treten jetzt keine Türen ein und hechten von der Verfolgungsjagd zur nächsten. Aber genauso wenig wird der Ermittler in Marie's Fall, da gab es ja auch Polizisten, als inkompetent oder frauenfeindliches Arschloch dargestellt.
Stimmt.
Das ist echt geil, weil der hat natürlich in unseren Augen irgendwann total versagt, weil wir dann irgendwann halt Marie glauben.
Ja, ja.
Ob, wir wissen immer noch nicht, ob es stimmte oder nicht. So. Und der ist halt Teil des Systems und der kann da auch nichts dafür, aber der muss halt ermitteln und wenn keine Beweise da sind, muss er halt auch seine Schlussfolgerungen ziehen. Das ist echt schwierig. Und Vergewaltigungsfälle aufzuklären und ist halt jetzt anders als einen Mordfall aufzuklären.
Ja.
Weil wir beim Mordfall sehen wir halt, da ist jemand tot.
Ja,
so.
Ja, ja.
Das aber beim Vergewaltigungsfall wissen wir, lügt das Opfer nicht oder lügt das Opfer. Und besonders beeindruckend ist halt eine Szene am Ende der Serie, wo der Ermittler sein Versagen erkennt als Ermittler. Jetzt nicht, ob er Recht hatte oder Unrecht, sondern der hat da gemerkt, er hat eigentlich Scheiße gebaut. Mhm. Und der Schauspieler, also der Schrecken und die Abscheu vor sich selber, steht dem so ins Gesicht geschrieben. Das ist so geil gemacht. Weil das sind auch Männer im Alter unserer Väter. Die sind vielleicht so Mitte 50, 60 rum. Also das sind so alte Polizisten. Und der schämt sich so. Das ist eine so geile Szene.
Geil.
So, und wie die Marie dann vor ihm steht, Jahre später sozusagen. Es ist wirklich geil gemacht. Und ich finde es halt krass zu wissen, dass es eine wahre Geschichte ist von einer echten Frau. Die hieß jetzt nicht Marie Adler, aber die gibt's in Washington, in Linwood. Ist das wirklich passiert? Und das macht es halt fast teilweise unerträglich. Dass, also sozusagen, dass die so durch den Dreck gezogen wurde. Und die erzählt halt die Geschichte von der einzelnen Frau, aber halt nicht nur, sondern thematisiert das ganze System von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Mhm. Ein System, was halt jetzt nicht mehr, manchmal nicht mehr so funktioniert, weil Mann und Frau halt eine andere Position zueinander haben, wie vielleicht vor 100 Jahren, als die Gesetze gemacht wurden.
Ja, ja, ja.
Das ist echt schwierig. Und die zwei Polizistinnen regen sich extrem darüber auf, dass zum Beispiel die Dokumentation der Fälle echt schwierig ist. Weil die merken, dass wenn sie jetzt in einem Mordfall ermitteln, könnten sie anhand der Akten genau sehen, was wie was passiert ist.
Ja.
Aber bei so einer, bei so einem tätlichen Übergriff oder gerade Gewalt gegen Frauen ist der Polizist manchmal echt zu faul, um in die Akte reinzuschreiben, was genau passiert ist. Und dann müssen die wirklich zusammenklauben und die Opfer wieder befragen, was auch dramatisch ist. Und die Gerichtssäle, die Polizeireviere werden halt immer noch von Männern dominiert und denen werden halt nicht diesen Ermittlungsakten nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Also werden die so ein bisschen stichwortartig ausgefüllt.
Ja.
Und das Ding ist halt, die Frauen tun sich zusammen, weil ihnen aufgefallen ist, dass das vermutlich derselbe Täter ist mit diesen fünf Frauen.
Ja.
Aber sie sind aus unterschiedlichen Bezirken. Und wenn es dich durch einen Zufall aufgefallen wäre, wären die gar nicht drauf gekommen, dass es nicht mehrere Täter sind, sondern nur einer. Und das ist total spannend zu sehen.
Ja.
Und ein kleines Gimmick für alle ist, ich synchronisiere da auch mit.
Geil.
Deswegen habe ich die überhaupt geguckt, ja, weil ich dachte, mal gucken, alle haben beim Synchronisieren gesagt, das ist eine Hammer-Serie.
Ja.
Sonst wäre mir die wirklich nicht so aufgefallen bei Netflix. Und ich synchronisiere einen der Ermittler, beziehungsweise einen der Praktikanten von der Ermittlerin.
Geil.
Nicht von den beiden, sondern die haben noch, es gibt noch eine dritte, die da mitarbeitet. Die ist noch ein bisschen eine ältere. Und ich bin der Praktikant, ein bisschen auch der Comic Relief in der Serie, weil ich natürlich wenig Ahnung habe und die Frauen mich immer belehren, aber auf so eine süße Art und Weise. Und weil ich dann auch recherchiere, ob die Alibis haben.
Okay.
Und zwar bin ich, weil ich so jung bin, bin ich der Social-Media-Experte.
Ja,
und denke, können wir nicht einfach gucken, ob die lügen oder nicht? Weil die posten doch alle ständig was. Und ihre Freunde posten auch. Also wenn die behaupten, die seien nicht im Ort gewesen, können wir doch anhand auch der Daten gucken, wo die waren. Und dann bin ich so der Typ mit den ganzen Post-its.
Ja.
Und mach so die, also Flipchart ist mein zweiter Name. Ich baue immer Sachen auf und sage dann, okay, also folgendes. Und rekonstruiere ich so ein langes Wochenende von fünf Leuten und ist eine kleine Rolle, aber reicht völlig. Also die ist oft, der Schauspieler ist oft da, aber guckt dann nur oder nickt oder schreibt Sachen mit. Also spreche ich nicht, aber ist eine tolle Nebenrolle.
Cool.
Und ich habe den Schauspieler nämlich, glaube ich, schon mal irgendwo gesprochen, deswegen wurde ich wieder besetzt.
Ja.
Und die Kritiken sind Hammer. Also wirklich, die hat bei IMDb, also Internet Movie Database, wo man immer nachgucken kann, wer wo mitgespielt hat, wer wo welches Drehbuch geschrieben hat und so, hat das 8,7 von 10 Punkten bekommen.
Geil.
Und bei Rotten Tomatoes 96 von 100%. Bei 16.000 Stimmen, fast 16.000 Bewertungen.
Ja.
Also die Serie kommt einfach Hammer an, weil dieses Drehbuch ist halt wasserdicht.
Ja.
Da gibt's, da ist nichts Unlogisches.
Geil.
Und nichts, also unlogisch im Sinne von unlogisch geschrieben, sondern natürlich passieren im Leben für manche Leute, sagen, da passt doch nichts zusammen.
Nicht. Ja,
deswegen kommt es zu Verwirrung.
Ja.
Aber
ach,
es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und es ist auch einfach Hammer gespielt. Es ist einfach glaubwürdig. Man glaubt den Leuten, dass, weil Toni Collette ist so die Einzige, wo man sagt, das ist eine, da kann man, wenn man den Namen hört, kennt man das Gesicht.
Ja.
Alle anderen sind halt auch mehr oder minder bekannte Schauspieler, aber halt hammergut. Das
mega
ist jetzt
toll.
Aber nicht mit der A-Liga besetzt, dass noch mit Nicole Kidman auftaucht oder so. Das lenkt also nicht ab.
Toll.
Und das Spannendste fand ich, auf Twitter hat die reale Marie Adler, die ja anders heißt, sich geäußert und hat geschrieben, dass sie die Serie exzellent findet. Vor allem halt die schauspielerische Leistung von Caitlin Dever, die sie ja gemimt hat.
Ja.
Und die Authentizität der Handlung bewertet sie als positiv.
Toll.
Ja. Und das Interessante daran fand ich, sie schrieb, es sei überhaupt nicht einfach gewesen, sich die Produktion anzusehen. Sie hat dabei auch geweint.
Ja.
Allerdings sei dies für sie auch eine Möglichkeit gewesen, mit dem Erlebten endgültig abzuschließen. Insbesondere durch die Sequenz im Gerichtssaal. Da gibt's, ich gebe jetzt nicht mehr Preis, aber es gibt eine Sequenz im Gerichtssaal, die ist halt echt so, so ein Showdown-Moment, der halt so stattfand. Und ich mag Gerichtssaal-Szenen, weil das ist so ein bisschen, da werden irgendwie Leute immer vorgeführt oder reden für ganz viele oder endgültige Entscheidungen werden getroffen. Und da gibt's eine Szene, die ist so Hammer, dass da hat sie, das war, hat sie völlig umgehauen und damit konnte sie dann Frieden schließen, weil halt sozusagen jetzt für alle so laut aufgeklärt wurde, was wirklich geschehen war. Und ich sage immer noch nicht, ob sie sich auch ausgedacht hat oder nicht, aber es ist anders, als man im ersten Moment denkt.
Oh Mann, ich will es gucken, wirklich jetzt. Das ist sowas, wenn ich da so mitreiß. Vor allem, wenn es auch so geil wahrscheinlich recherchiert ist und so echt recherchiert ist, das liebe ich ja. Wenn die wahrscheinlich mit Polizisten sprechen, sich die Akten angucken und bla 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 und all sowas. Das finde ich geil.
Da haben die Journalisten ja schon Vorarbeit geleistet.
Ja,
die
eben.
Haben ja diesen, also muss schon gut sein, wenn du einen Pulitzerpreis kriegst. Der Pulitzerpreis ist sozusagen das für die Journalisten, was für Schauspieler der Oscar ist.
Ja.
Das ist wirklich mehr als ein Pulitzerpreis im internationalen Journalismus. Kannst du nicht bekommen.
Ja.
Ja, und daraufhin haben sie, ich glaube, die Filmemacher haben sich dann mit den Journalisten zusammengetan. Ich würde nicht sagen, dass sie die Opfer befragt haben, weil das wurde ja schon erledigt.
Ja.
Vielleicht die reale Marie Adler, die jetzt, wo auch immer sie lebt, die hat, ist ja kein Star, sondern die hat ein normales Leben. Deswegen haben die den Namen auch geändert, um die nicht wieder in die Öffentlichkeit
voll
zu ziehen. Weil wie bei Dirty John, wo wir drüber gesprochen haben, das war, glaube ich, der echte Name, weil da gab es auch eine Dokumentation.
Genau.
Also da waren die Leute schon so in der Öffentlichkeit, dass man sagen kann, ihr seid ja auch keine Opfer mehr.
Ja.
Aber man will ja, glaube ich, wenn man jetzt, ich weiß nicht, als Erzieherin arbeitet oder als Blumenhändlerin im kleinen Ort, will man nicht die Vergewaltigte aus der Netflix-Serie sein. Und deswegen glaube ich, dass viele Frauen das nicht anzeigen, ja, weil sie immer noch denken, ja, es ist ein Makel. Ja. Sie sind dann die Beschädigte, genau, die Geschändete oder die, die dann immer das ewige Opfer, mit, ja, dem keiner mehr umgehen, ja, kann. Ich glaube, das ist hart und aufgrund dieser MeToo-Debatte, die ich für völlig gerechtfertigt, ja, halte, weil eine Debatte sorgt immer für einen Austausch. Und da ist mir aufgefallen, wie viele Kolleginnen von mir damit schon mal zu, ja, tun hatten, ja, und ich ja gar nicht. Ich wurde ja nie, nicht, dass ich mich erinnern kann, sexuell bedrängt oder irgendwie. Mhm. Und das ist auch eine Art von Luxus. Ja. Das muss man auch mal einsehen, dass man als Mann diesen Luxus hat, nachts alleine durch die Straßen laufen zu können, ohne in Angst zu leben, dass jemand plötzlich irgendwie ein Geschlechtsteil in deine Körperöffnung, ja, steckt. So. Und dann kann man auch diesen Luxus und diese Ignoranz haben, zu sagen, das interessiert mich nicht. Ja. Aber als Frau ist das, sagen wir mal, als zierliche Frau vor allem, jemand, also eine Frau, die Polizistin ist oder trainiert oder wie auch immer, die, ja, hat ein anderes Auftreten. Ja. Die wüsste im Zweifel, ich könnte mich wehren, aber eine Frau an sich...
Vielleicht, aber ja.
Ja, eben auch nur vielleicht. Ja. Aber die hat vermutlich mehr Selbstbewusstsein.
Ja, 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 ja.
Ich empfehle auch jeder Frau einen Selbstverteidigungskurs, einfach fürs Gefühl.
Ja, das glaube ich auch.
Also hätte ich eine Tochter, die, da würde ich sofort dafür sorgen...
Wahrscheinlich bringt es am Ende gar nicht, aber fürs Gefühl wahrscheinlich schon.
Dass du nicht immer in Angst, genau, lebst und wüsstest, du könntest dir irgendwie zu helfen wissen, ja, und was weiß ich. Und das ist halt, ja, ist, ja, echt, die Serie ist echt krass gemacht, weil, krass, man halt merkt, es betrifft eigentlich nur Frauen, dieses, ja, Thema Vergewaltigung. Männer haben andere Themen. Die, ja, haben dann, ja, die werden dann vielleicht eher schneller in der Schlägerei verwickelt oder so, verletzt,
ja,
oder,
sicher,
so. Aber das hat dieses, Themen, nicht dieses Schänden dabei.
Ja, nicht dieses immer Erniedrigende, Unterdrückendere und,
ja, dein Leben lang davon erzählen, dass du krankenhausreif geschlagen,
ja,
wurdest.
Ja.
Das macht dich, das verändert dich, dass du danach nicht, sicher, mehr vielleicht, ja, so dich auch so sicher fühlst. Aber das, da ist keine Scham mit dabei.
Ja, ja.
Und das ist bei Vergewaltigung, bei sexuellen Übergriffen immer die Scham.
Ja, genau.
Und ich glaube, das kann man nicht verstehen.
Nee.
Ich kann's auch nur bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Also nachempfinden.
Mhm.
Aber ich weiß, ich akzeptiere das, beziehungsweise ich nehme das einfach als gegeben hin, ja, und sage, das ist so.
Ja.
Auch wenn mir das nicht, wenn ich noch nie verbrannt wurde, kann, ja, ich trotzdem, ja, verstehen,
genau,
dass Feuer wehtut, weißt,
ja,
du, ungefähr.
Total.
Aber es gibt ja einfach so viele, guck dich doch mal um, die sagen, hä?
Natürlich.
Aber das hat sie sich dann ausgedacht.
Genau.
Die hat sich doch auch
das
nur so extra
ich schlimm,
so angezogen.
Genau. Und dieses, genau, das hat sie sich nur ausgedacht und dann gibt es ja dann auch, und dann wird immer, ja, und dann gibt es ja auch Fälle, wo sich das ausgedacht wurde oder spinnt oder wo es nicht ist.
So wie bei
und
jedem Verbrechen.
Genau. Und wie oft wird aber ja für die Vergewaltiger oder wie auch immer dann für die vermutlichen Vergewaltiger entschieden. Und dann wird ja immer gesagt, guck mal, und da ist ja der Fall, da hat sie ja auch gesagt. Und da wurden die Vergewaltiger freigesprochen. Und dann wird es immer als Beispiel genommen. Ja, aber ob es sind immer zwielichtige und also zweifelnde Urteile gewesen. Da war sich nie einer 100% sicher,
Mangel,
dass das 100...
Aus
es war nur, genau, es war nur
im Zweifel
für den Angeklagten.
Ja.
Es gab nie einen einzigen, glaube ich, Prozess, zumindest an den ich mich erinnere, wo 100% sicher war, nein, es ist hier keine Vergewaltigung, hat hier keine Vergewaltigung stattgefunden. Und trotzdem wird es immer ausgekramt. Und dann natürlich dieses, so, war ja selber schuld. Der kurze Rock, die hohen Hacken, die schreit ja nach, bitte fickt mich. Und außerdem hatte sie ja auch noch 3,0 Promille. Und dann kann man ja erst recht nicht. Weil wenn man bewusstlos ist und dann vergewaltigt wird, dann ist es ja keine Vergewaltigung mehr.
Da gibt's einen interessanten Vergleich dazu. Ich weiß nicht, wo es gehört, aber das war so, Vergewaltigung kann man doch auch so sich vorstellen, als wenn ein Typ zwei Frauen mit nach Hause nimmt, völlig rotzevoll,
ja,
ist und dann wird ihm die Wohnung ausgeräumt.
Ja.
Dann sagt der Richter doch auch nicht zu ihm, ja, aber sie waren doch auch betrunken.
Ja.
Sie haben sie doch rausgefordert.
Genau.
So, das ist genau,
ja,
so,
ja,
dass man dann sagt, hä, aber das hat doch nichts damit zu tun,
ja,
ob jemand betrunken ist oder nicht. Das ist also,
ja,
irgendwie, ist ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich diese Fälle, wo rausgefunden wird, dass es ein anderer Vergewaltiger war, durch DNA-Tests. Aber dass, mhm, eine Frau sich das komplett ausdenkt, ist so, so selten. Das sind wirklich, glaube ich, 4%. Ich habe es in dem,
ja,
ich wollte es wissen. Es sind so gering.
Ja.
Die Zahl von Vergewaltigungen, die nicht angezeigt werden, die ist viel, viel höher.
Na, sicher.
Und das ist natürlich immer schwierig. Natürlich, jede Person, die fälschlicherweise jemand anklagt, sorgt dafür, dass alle anderen sozusagen ins Zwielicht,
ja,
gerückt,
ja,
werden,
ja, ja,
oder
sicher,
in Zweifel gestellt werden. Und das ist nicht unbedingt förderlich.
Nee,
aber trotzdem sollte man endlich mal dieses Klima akzeptieren,
ja,
dass natürlich Frauen anderen Problemen ausgesetzt sind als Männer.
Ja.
Männer haben dann aber auch wieder andere Probleme.
Durchaus, natürlich.
Aber in dieser Serie geht es jetzt halt darum, und dann können wir diesem Whataboutism,
ja,
jetzt nicht wieder raus und sagen,
nee,
ja, aber in Venezuela wurden,
ja,
die Minenarbeiter in den 80er, so,
so
im Krieg,
wirklich,
oder sowas. Neulich, oh Gott, bin da mit jemandem auf Facebook befreundet, der neulich schrieb, ja, ständig wird auf den Männern hin und rumgeritten. Gerade die Generation der alten Männer, die haben die nach dem Krieg so. Und dann ging es halt darum, natürlich sind die in Armut groß geworden, in zerstörten Städten und waren eine schwierige Generation. Ja. Und ich war so kurz davor, so unterzuschreiben. Und was ist mit den Frauen? Ja. Mal ganz ehrlich, die haben den ganzen Scheiß auch mitgemacht. Ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Frauen Kriegsverbrechen begangen haben. Also oder du kannst natürlich sagen, die Männer hatten es nicht leicht, aber die Frauen daneben hatten es viel, viel schwerer. Die haben den ganzen Scheiß nämlich wieder aufgebaut.
Aufgebaut und Kinder gehabt und der Mann ist nicht mehr nach Hause gekommen.
Und ich kann mich nicht daran erinnern,
dass... Und vergewaltigt von den Soldaten.
Ich kann mir aber nicht daran erinnern, dass meine Oma in irgendwie einen Prozess der sexuellen Übergrifflichkeit verwickelt war, weil sie irgendjemand angefasst hat oder irgendwie das N-Wort ständig benutzt hat. Und eine Entschuldigung war, ich bin ein Nachkriegskind oder ich bin ein Kriegskind. Ja. So.
Wirklich.
Ja, das ist ein total schwieriges Thema und damit macht man sich keine Freunde, aber wir haben wir brauchen gerne Freunde und wir lieben diesen Podcast. Und ich weiß, ich habe sehr viel gesprochen, es tut mir leid, aber wenn ihr das nicht wollt, geht auf meinen Instagram-Account, da sieht man mich nur. Und wir lieben diesen Podcast.
Ja. Genau für so eine Serie, weil ich habe davon noch nie gehört und wie gesagt, ich habe den englischen Trailer ja schon gesehen und fand den schon so packend und es muss immer noch viel mehr gezeigt werden. Ich wüsste zum Beispiel nicht, obwohl ich jetzt weiß, ich bin eine selbstbewusste, starke Frau, ich wüsste nicht, ob ich das anzeigen würde.
Ich glaube, es ist total situationsabhängig.
Total, aber ich bin mir...
Aber wenn du angeschossen werden würdest, dann das wirst du eben. Lange sein. Das ist so ganz, weil da nicht die Scham dabei ist.
Und es ist so ganz, obwohl man so aufgeklärt ist und da sitzt und denkt, ja, also natürlich, aber ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob ich das tun würde.
Das Problem ist, du kannst ja nicht ein paar Tage warten und überlegen.
Eben. Du musst ja
die Spuren müssen gesichert werden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Du willst ja sofort duschen.
Ja, eben. Du willst ja sofort... das ist.
Und da darfst du ja für Stunden dann nicht duschen, weil du bist dann im Krankenhaus. Und ich glaube, das Krankenhaus muss dann die Polizei informieren.
Ja, bei Gewaltverbrechen sowieso immer, glaube ich. Oder Verdacht auf.
Ja.
Ganz schlimm.
Und dann darfst du entscheiden, ob du Anzeige erstattest. Ja. Aber das ist so, oder ich weiß nicht, bei je ist es unterschiedlich. Manchmal sagt die Staatsanwaltschaft, nee, das ist ein Verbrechen, also so generell gegen die Menschheit.
Ja.
Da müssen wir einschreiten.
Ja,
ist,
ja.
Dann ist es Strafrecht.
Genau.
So. Und ansonsten, Zivilrecht ist es sowieso nie, wenn dir Leid angetan wird. Aber bei manchen, du kannst jetzt sozusagen, du musst ja auch nicht, niemand kann dich zwingen, jemand anzuzeigen.
Ja.
So.
Ja.
So, der Jurist in mir hat gesprochen. Und Entschuldigung an alle wirklichen Juristen, aber die hören, glaube ich, nicht unseren Podcast. Von daher sind wir safe.
So, und dann bis nächste Woche, ja? Tschüss.
Namaste.
Namaste.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.